Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Der oder einer von der FPÖ entsandten Stiftungsräte, nämlich Peter Westenthaler, hat schon eine Klage gegen den ORF angekündigt nach der ORF-Wahl von Clemens Pick. Und warum das so ist und wie er den ganzen Bestellvorgang sieht, aber auch die Zukunft des ORF, das möchte ich dem bekennenden ORF-Kritiker seines Zeichens, ORFPÖ, jetzt wollte ich schon fast sagen ORF-Generalsekretär, FPÖ-Generalsekretär, Sekretär Christian Hafenegger fragen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Liegt ja auf der Hand. Ich beschäftige mich ja viel mit dem ORF.
Deswegen sind Sie ein Kritiker, meinen Sie? Okay,
schlagfertig. Muss man sein.
Christian Hafenegger, trotzdem fangen wir als Erste mit der Wahl von Clemens Pick an. Da hat an sich selbst einer ihrer Stiftungsräte, der Herr Urz, da mussten ja alle 35 Stiftungsräte eine Erklärung abgeben, durchaus wohlwollende Worte auch für Clemens Pick gefunden, auch wenn er dann Johannes Lacher gewählt hat. Was ist denn für die FPÖ so schlimm an Johannes Pick?
Also ich habe gegen den Herrn Pick persönlich überhaupt nichts. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber ich weiß auch, welche berufliche Vita er hat. Und da sieht man schon, dass er halt sehr stark in Verbindung zu bringen ist mit dem gedruckten Wort und quasi null Erfahrung im Zusammenhang mit Bewegtbild, sprich Fernsehen oder Radio hat. Ja. Und nachdem wir wissen, wie der ORF aufgestellt ist und was natürlich auch die Hauptaufgaben des ORF sind, dann sind wir halt bei Fernsehen und Hörfunk. Und ich denke schon, dass es da jemanden braucht, der natürlich auch in diesem Bereich Erfahrung hat. Und das sieht man halt beim Herrn Pick einmal grundsätzlich gar nicht. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn man sich die Vorinszenierung dieser Generaldirektorswahl ansieht, ja, und schon gesehen hat, dass sich der Generalsekretär Machetti den Herrn Pick gewünscht hat, der ÖVP-Generalsekretär Machetti und auch der ÖVP-Landeshauptmann von Tirol sich für ihn ausgesprochen hat. Er hat dann wahrscheinlich erstens einmal einen Bärendienst erwiesen und zweitens hat man vor allem eines sichtbar gemacht, dass diese Generaldirektorenwahl ja maximal politisch sozusagen nur ein Schauspiel war. Ja. Ich möchte jetzt fast sagen Big Brother, je nachdem, wie man es jetzt betont. Ja.
Eher eine Farce, glaube ich.
Eine Farce gewesen ist und das ist eine Pseudodemokratie, die man nicht brauchen kann.
Christian Hafenegger, grundsätzlich darüber haben wir alle berichtet, sehr viel Patsch hat da, es ist der Herr Machetti oder auch der Tiroler Landeshauptmann gemacht haben, konnte man es nicht machen. Aber es war ja immer schon so, dass die Politik, das macht es nicht gut, aber es war egal, welche Regierungsform, man hat sich immer quasi die Generaldirektoren in der Regierung ausgeschnapst. Müsste man das nicht dann radikal ändern? Aber würden Sie es radikal ändern, wenn Sie in der Regierung wären, oder würden Sie dann einfach versuchen, selber einen Generaldirektor zu bestellen?
Ich glaube, man muss einmal wirklich einmal zurückblicken, was die letzten Monate im ORF passiert ist. Und der Königlberg hat sich ja wirklich selbst in alle Einzelteile zerlegt und hat sozusagen, wenn es noch so etwas wie einen Funken Restvertrauen gegeben hat, dann waren diese Skandale, egal ob es jetzt diese Geschichte mit der angeblichen sexuellen Belästigung gewesen ist oder ob es der Pensionsvertrag vom ehemaligen grünen Gründungsmitglied vom Herrn Strobel gewesen ist, der hochkarätiger ORF-Angestellter war. Manager war und das größte Einkommen dort bezogen hat, ob es die ganzen Vorwürfe gewesen sind rund um Kokainmissbrauch und Kokainhandel und so weiter und so fort. Also, das reißt ja alles nicht ab. Man darf nicht vergessen, in den letzten Monaten hat der ORF 3 seiner Spitzenmanager verloren, auf welche Art auch immer, aber jedenfalls irgendwie immer skandalträchtig.
Entweder gekündigt oder dienstfreigestellt.
Genau, aber jedenfalls sind ihnen die Abhanden gekommen, lauter Spitzenverdiener da oben, und dass man in so einer Situation nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen kann und genau diese politische Schacherei, die man bis dato betrieben hat, weiter betreibt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich darf daran erinnern, der Herr Wöginger ist vor kurzem noch vor Gericht gestanden wegen Postenschacher. Dort bemüht man sich nicht einmal mehr, das in irgendeiner Art und Weise zu verbergen.
Also, ja, aber das
heißt, das wäre jetzt wichtig, den ORF einmal wieder in ruhige Gewässer zu bringen.
Absolut, aber das Lustige ist ja, Sie haben es angesprochen, eigentlich haben sich lauter ÖVPler ausgesprochen, dass das ihr Favorit wäre, Clemens Pick. Am Ende ist es ja so ausgegangen, dass der SPÖ-Freundeskreis im Stiftungsrat minus Herrn Dobusch geschlossen für Clemens Pick gewählt haben, also für den vermeintlich Schwarzen, während der ÖVP-Freundeskreis im Stiftungsrat gar nicht geschlossen für Clemens Pick gestimmt hat, sondern dann 5 für Johannes Lacher gestimmt. Also was war da los?
Ja, ich glaube, dass es einfach ein Scheinmanöver gewesen ist, nicht? Weil man dann sich doch nicht komplett dem Vorwurf aussetzen wollte, da jetzt alles monolithisch und festzulegen. Möglicherweise hat die ÖVP auch die SPÖ da jetzt einfach über den Tisch gezogen. Traue ich denen schon grundsätzlich zu. Und deswegen hat man halt, weil man gewusst hat, dass da die Mehrheit für den Herrn Pick ohnehin überwältigend sein wird, hat man da vielleicht so ein pseudodemokratisches Manöver hingelegt. Ja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber gesagt, wenn vom Bundeskanzler, der sich den alle eingeladen hat ins Bundeskanzleramt, abwärts der Generalsekretär Landshauptmann von Tirol und so weiter, sie alle für den Herrn Pick aussprechen, dann war das aus meiner Sicht schon die berühmte Gmatewiesen, die man da gesehen hat und wie gesagt, der ganz offenkundige Postenschacher. Und ob man dem Herrn Pick da jetzt irgendwas Gutes getan hat
damit,
das möchte ich zur Diskussion stellen. Ja. Aber noch einmal, an diesen Mustern festzuhängen, während dort alles in Schall und Rauch aufgeht, ja, und während dort wirklich Dinge reformiert werden müssen.
Sitzen nicht im Stiftungsrat, aber hätten Sie, jetzt ist es ja vorbei, jetzt können Sie auch niemanden mehr beeinflussen von den Stiftungsräten, wen hätten Sie von den Kandidaten gewählt?
Also
oder wen hätten Sie als
Ich habe die einzelnen Hearings nicht gehört, ja, zumindest nicht die von der über 15 Stunden langen Marathonsitzung. Was ich aber gehört habe, das war natürlich schon, waren die Hearings, die man auf ORF3 sehen konnte. Und gerade was den Zugang zu neuen Medien betrifft und zu Social Media und so weiter, hat mir eigentlich die Präsentation von Herrn Lacher sehr gut gefallen, weil er aus meiner Sicht der Einzige war, der, auch es waren viele andere gute Kandidaten, dabei natürlich auch die Frau Zierhut oder auch die Ansätze von der Eva Schütz waren aus meiner Sicht nicht ganz uninteressant.
Sie haben jetzt alle mit FPÖ-Nähe genannt, minus Herrn Lacher.
Ja, Herr Lacher ist zum Beispiel nicht
FPÖ-Minister,
als solcher nicht bekannt. Ja. Das waren aber die ich gehört habe. Und beim Herrn Lacher war es so, dass er der Einzige war, der, wie gesagt, sich einmal auf einen ORF der Zukunft bezogen hat und sozusagen nicht ein System weiterbauen wollte, das seit den 50er Jahren besteht, sondern ein bisschen nach vorwärts gewandt Ideen auch präsentiert hat.
Mhm. Gut, den hat ja auch der Herr Urz, einer Ihrer Stiftungsräte, gewählt, muss man
das
dazu sagen.
Gesehen, ja.
Also da gab es ja ein gespaltenes Voting. Der Peter Westenhaler hat die Katrin Zierhut gewählt, die ORF3-Managerin, und der Herr Urz, den Johannes Lacher. Aber wie geht es jetzt weiter mit den Klagen? Was sind das jetzt für Klagen?
Ja, diese Klagen, die sind schon interessant. Also vor allem eine Klage dürfte für unsere Stiftungsräte im Vordergrund stehen, und zwar jene, die sich jetzt aus dem neuen europäischen Recht heraus ergibt, wo ja sozusagen auch die Besetzung von Führungspositionen in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geregelt wird seitens der Europäischen Union. Ja. Und da gibt es gewisse Standards und Vorgaben, was vor allem die Fristläufe betrifft, beziehungsweise die Bewerbungsfristen, die hier aufrecht sein müssen und dann auch, wie viel Abstand dann zum Hearing sein muss und so weiter. Und durch die Verkürzung...
Das war zu knapp. Ja, die wolltet ihr, die Verkürzung.
Nein, durch die Verkürzung... Doch. Die Verkürzung ist schlussendlich dann, wünschen kann man sich viel, aber schlussendlich haben es dann die roten und schwarzen Stiftungsräte dazu ausgemacht. Sie wissen, wir haben dort nur zwei Stiftungsräte, die wir entsendet haben. Ja, aber wie gesagt, der Punkt ist der, dass die Frist jetzt absolut verkürzt worden ist und dass das natürlich der Ansatzpunkt ist, weil das dezidiert zum Beispiel in diesem neuen Regularium drin steht, dass man es aufheben kann.
Okay.
Wie gesagt,
gibt es noch andere Formfehler, weil das sind quasi...
Das sind die, von denen ich jetzt Bescheid weiß, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der große Kenner der europäischen Rechtslage diesbezüglich. Ich bin also in die Richtung unterrichtet worden. Und grundsätzlich, das muss man da mal sagen, ich meine, sozusagen das Fortschreiben dieses Side Letters, also zuerst einmal der Generaldirektor und dann wiederum alle anderen Direktorenposten, Stiftungsratsvorsitz und so weiter und so fort, ja, das riecht ja nach Postenschacher und wie gesagt, das wird ja alles jetzt so durchgezogen werden, wie es schon vereinbart war.
Aber wollen Sie da eine Anzeige machen? Bei Postenschacher ist
das,
wie wir von
das,
der Causa
das sind
wissen.
Jedenfalls Dinge, die wir diesbezüglich auch prüfen. Wie gesagt, ich meine, das ist ein Postenschacher, der öffentlich dokumentiert ist. Wie gesagt, der Herr Machetti hat da sicher eine wesentliche Rolle gespielt. Da muss man immer in Wahrheit dankbar sein dafür, dass er da keinen Hehl mehr draus macht, wie der ÖVP denkt und agiert. Ja. Das muss man sicherlich drüber diskutieren. Da muss man sich drüber diskutieren. Und wie gesagt, ich meine, der Herr Wöginger ist vor kurzem noch irgend sowas vor Gericht gestanden und beim ORF geht das dann auf einmal locker durch. Ja. Und das ist ja nicht der einzige Postenschacher, der passiert ist, denn das haben die wenigsten mitbekommen. An diesem Gefechtsabend da am Königlberg hat er nebenbei noch der Herr Finanzminister Matterbauer seinen Kabinettschef zum Chef der SCHIK, der Schieneninfrastrukturgesellschaft, gemacht. Ja. Also da geht es ja eh überall drunter und drüber in der Republik und man hat den Eindruck, die kleben sich jetzt alle alle an den Sessel fest und schnallt sich an, weil sie ganz genau wissen, dass der Volkskanzler nicht mehr zu verhindern ist.
Kommen wir zu noch einmal das, was Sie besprochen haben. Was fix ist, ist, dass es offenbar einen Zeitletter gegeben hat. Stiftungsratsvorsitz geht an die SPÖ und der Generaldirektor an die ÖVP. Ich sage der Fairness halber dazu. Es gab auch so einen Zeitletter unter Türkis Blau, da war der Stiftungsratsvorsitzende von der FPÖ damals, das war der Herr Steger und Generaldirektor ÖVP. Es gab das unter Schwarz-Grün, da war der Stiftungsratsvorsitzende der Grüne Lothar Lockl und die ÖVP hatte wieder mal den Generaldirektor. Die scheinen pragmatisiert zu sein auf den Generaldirektor, egal.
Ja, das kann man sehen, aber ich möchte nur zum Beispiel auf die Zeit vom Stiftungsratsvorsitzenden Steger zurückblicken. Da war es zum Beispiel so, dass der Herr Stiftungsratsvorsitzende Steger damals den ÖVP-Kandidaten Weismann unterstützt
hat. Der hat anders gewählt,
und andere Stiftungsräte wollte, haben sich das anders... die Parteispitze kann gar nichts wollen.
Okay, Entschuldigung. Ja. Das
sind unabhängige Stiftungsräte.
Alle sind unabhängig, in allen Parteien immer.
Ja, das muss man schon einmal klar dazu sagen.
Und außerdem, nein, aber was ich sagen wollte, das stimmt, dass er nicht konform
ab. Und das hat man jetzt auch wiederum gesehen. Aber, also das heißt, die FPÖ steht sicherlich nicht im Verruf, da irgendwie einheitlich zu agieren.
Es gibt eine Tradition, das wollte ich damit sagen, die aus meiner Sicht als Journalistin wirklich unsäglich ist, dass es dauernd irgendwelche Side-Letters gibt zu einem Medienbetrieb und nichts anderes ist der ORF. Und da sollte die Politik eigentlich draußen sein.
Das haben wir bei der Wiener Zeitung auch nicht. Ne? Die ist überhaupt gleich im Bundeskanzleramt angesiedelt. Ja,
das
der nächste Skandal.
Ne? Ja. Also, ja. Aber ich als Journalistin finde all dieses
absolut
auch nicht gut. Aber grundsätzlich würde ich jetzt gern noch einmal auf das Direktorium kommen, weil während diese zwei Posten so vergeben sind, wie sie vergeben sind, ist das Direktorium ja noch offen. Da gibt es ja die Sitzung am 21. Juli, da gibt es jetzt eigentlich die Spekulation und er wäre gut beraten, das zu machen und ist wahrscheinlich auch klug genug, das zu machen, dass der Clemens Bick jetzt sagt, es ist mir eigentlich wurscht, was ÖVP und SPÖ sich da ausgedealt haben. Ich halte mich nicht daran. Könnte er sie dann überzeugen?
Das muss man schauen, ob er sich das traut. Nicht? Aber wie gesagt, der Aufwand ist jetzt getrieben. Ich habe schon Zweifel, nicht? Weil, okay, weil wenn jemand so in einen Posten hineinkommt und das auch über sich ergehen lässt. Ja. Und ja, natürlich könnte er das machen, aber man muss halt wissen, dass der Herr Vizekanzler Babler schon im Herbst eine ORF-Reform angedroht hat.
Was soll er da tun?
Naja, also ORF-Gesetz mit einer einfachen Mehrheit, sprich mit einer Regierungsmehrheit zu ändern. Ja, und da kann man ja dann sagen, es gibt in Zukunft 3 ORF, oberste ORF-Stellen oder was auch immer. Ja. Es wäre nicht zum ersten Mal, dass ein Stiftungsrat aufgelöst werden muss, weil sie das Gesetz ändert. Ja. Und warum soll das der Generaldirektor überleben, wenn er dann nicht spurt, so wie das die Regierung haben möchte. Ne? Also wenn er tatsächlich sich diesen Dingen widersetzt, ja, dann wird man das neu bewerten müssen. Ich glaube es nur schlicht und ergreifend nicht. Und bis jetzt ist mir der Herr Pick gar nicht als besonders mutig aufgefallen. Bei der ABBA ist er eher Teil des Systems gewesen, muss man auch sagen dazu.
So, sagen Sie mir jetzt ganz zum Schluss noch, was ist jetzt Ihre Prognose für den ORF? Kommen jetzt 2 verschiedene Klagen, eine Popularbeschwerde, eine nach dem europäischen Media Freedom Gesetz und eine Anzeige wegen des Verdachts des Postenschaffens?
Also das eine ist etwas, was unsere Stiftungsräte miteinander besprechen müssen, ob sie das machen wollen, diese Geschichte nach dem Media Freedom Act. Ich gehe davon aus, dass sie das tun werden. Der Peter Westenthal hat es ja auch schon angekündigt, dass man in die Richtung bereits was ausarbeitet. Und die andere Sache mit dem Postenschach muss man sich wirklich anschauen, ob man dann eine belastbare...
Jeder
machen im Grunde.
Deswegen frage ich.
Das muss man sich natürlich anschauen, ob es da wirklich genug Substrat dazu gibt. Ich meine ja, weil halt die Dinge, die medial kolportiert worden sind und
aber wer müsste dann, blöde Frage, wer müsste dann oder wen würden Sie da anzeigen?
Na, das wäre wahrscheinlich eine Anzeige gegen Unbekannten. Aber es ist ja komplett wurscht, weil die ÖVP ist also die einzige Partei in der Geschichte der Zweiten Republik, die als Gesamtverband schon sozusagen beschuldigt in einem Strafverfahren. Es ist ja egal, ob da jetzt noch was dazukommt oder nicht.
Okay, dabei belassen wir es jetzt. Ich sage jetzt medienrechtlich dazu, es gilt für jeden die Unschuldsvermutung. Danke, Christian Hafenegger. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.